Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, da hast du aber eine lange Gedenksekunde eingelegt, bevor du...
Ich wollte mal warten, ob du dann was sagst.
Was soll ich denn sagen? Ich warte doch immer, dass du die Begrüßungszeremonie einleitest sozusagen. Jetzt muss am Anfang ein Stück wegschneiden. Ja, du machst mir immer mehr Arbeit hier, du. Meine Güte.
Wieso denn?
Ja, muss ich wieder
Also schneiden brauchst du doch eigentlich gar nichts. Ja. Jeder moderne Podcatcher oder Podcast-Player kann doch mittlerweile Pausen ausblenden.
Ja, aber das haben ja nicht alle aktiviert. Davon gehe ich mal aus. Und ich vermute mal, nicht jeder benutzt einen modernen Podcatcher.
Oder einen, der die Funktion vielleicht unterstützt.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der Apple Podcatcher das unterstützt. Das glaube ich nämlich nicht.
Wahrscheinlich eher weniger,
ja. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das Produkt als modernen Podcatcher bezeichnen würde. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Bei aller Liebe, da gibt es wirklich Marktbegleiter, die mehr können.
Ja, okay, aber auch da wieder, solange der Apple Podcast Player seinen Job macht und den halbwegs vernünftig, ist wenigstens noch dann was übrig oder können andere sich davon abheben, also Third-Party-Player.
Das ist korrekt, ja.
Klar ist es auch wieder doof, wo einige gesagt haben, jetzt eingebaut, ja, jetzt lädt keiner viele werden halt den von Apple eingebauten oder mitgelieferten Player nutzen aber gerade, wie gesagt, so ein paar Funktionen oder wir reden ja auch immer mal wieder über den Player, den wir nutzen. Und da sind schon Funktionen drin, ja, die will ich so auch nicht mehr hergeben. Also von daher.
Genau. Also wenn man, ich sag mal, wenn man schon mehr als nur Podcasts anhören möchte, dann sollte man sich mal umschauen, was der Third-Party-Markt bietet. Und da ich mich ja als durchaus Podcast-Power-Listener einstufen würde, bietet mir der Apple Podcast Player halt leider nicht genug. So ist das. Gut, somit wieder mal einen kleinen Rant über den Apple Podcast Player. Obwohl, wir wurden ja gelobt, dass wir nicht immer nur die rosarote Apple-Brille aufhaben. Das freut mich ja ganz besonders, wir nicht so eingestuft worden sind, dass wir immer die rosarote Apple-Brille aufhaben.
Okay, aber da, wo Lob angebracht ist, wie zum Beispiel ja auch gerade bei dem Thema Podcasts, Apple war da von Anfang an mit dabei und hat von Anfang an ja auch
den Markt gepusht. Ja, klar, logisch.
Wie gesagt, alle gerade auch heute noch in der aktuellen Situation und auch mit dem ganzen Druck, der ja auch gerade von Spotify in diese ganze Podcast-Richtung geht, mit ihren proprietären Format einmal plus dann die exklusiven Podcasts, die sie sich gekauft haben, muss man sagen, kann man auch da wieder froh sein, dass jemand wie Apple da ist, der nach wie vor die offenen Formate unterstützt, dass du deine Podcasts selbst hosten kannst und kannst dann quasi Apple im Prinzip nur als Directory nutzen, ja?
Ja.
Oder als Podcast-Verzeichnis, in dem du dann halt auch vertreten bist.
Als Distributionsweg, als weiteren Distributionsweg.
Als einen von vielen, ja. Der natürlich dann auch wieder sehr populär ist und auch in den Charts etc. und so weiter. Ja, das ist ein ganz anderes Thema, aber wie gesagt, da kann man echt froh sein, dass Apple da nach wie vor so offen ist und keine eigene Suppe kocht, bis auf die Möglichkeit, die es halt anbietet, mit den Podcast-Abos beziehungsweise mit dem Bezahlangebot, was sie haben.
Ja, klar.
Und ansonsten, mein Gott, selbst bezahlte, obwohl ich weiß gar nicht, kann der Podcast? Doch, klar, ich kann ja meine RSS-Feeds, kriege ich da, glaube ich, auch reingeworfen, oder? In den Apple Podcast Player kriege ich da meine RSS-Feeds rein?
Ja, kriegst du. Du kannst ja manuell dort, normalerweise müsste das eigentlich gehen.
Ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe mir schon so lange nicht mehr
doch angeguckt. Also wo ich ihn noch benutzt habe, da konnte man noch manuell einen Feed hinzufügen und man musste ihn nicht über die Suche rein.
Ja, okay, weil dann kannst du ja auch hier Patreon-Feeds und sowas da halt steady.
Aber das ist der letzte Stand der Dinge vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, weil ich benutze seit 3 oder 4 Jahren immer noch oder durchgehend halt Pocket Casts. Ja. Aber wo ich das letzte Mal den Player benutzt habe, da ging das noch. So ist das. Er kann ja auch OPML-Dateien importieren, also sollte man das auf jeden Fall trotzdem dort irgendwie reinbekommen.
Ja, und wie gesagt, das ist halt echt, also da kann man nach vielem anderen Mist, wo man Apple ja auch kritisieren kann, ist das so immer noch ein Ding, wo ich sage, ja.
Da macht okay. Apple also, immer noch sehr viel richtig. Nicht alles, aber sagen wir mal sehr
ja,
viel richtig.
Also es könnte natürlich noch ein bisschen mehr gehen, gerade was die Unterstützung von offenen Formaten und bla bla bla.
Ja,
aber
klar.
Okay, aber wie gesagt, es geht auch ganz anders. Ja, siehe zum Beispiel Spotify. Und da ist das schon okay so.
Ja gut, ich meine, ohne Apple würden wir wahrscheinlich hier nicht sitzen und podcasten. Das ist so. Ich bin durch Apple zum Podcast gekommen. Erstmal das Thema an sich. Erstmal das Thema an sich. Das war ein Startthema für uns vor zig Jahren. Und dann halt auch die Technik und die Wegbereitung, um die Podcasts ausliefern zu können, etc. Das ist so. Das muss man mal so sagen. Ja. Gut. Aber lass uns jetzt nicht noch weiter abschweifen.
Ach, um Gottes Willen.
Abschweifen. Wir und abschweifen, das ist ja so wie.
Never.
Wie. Keine Ahnung, mir fällt jetzt keine Analogie ein. Super. Okay, lass uns doch mal zwei Jubiläen feiern. Nämlich am 9. Januar 2007 stellte Apple, oder besser gesagt Steve Jobs und dann logischerweise auch Apple, das iPhone vor. Und das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her. Keine Angst, wir reden jetzt nicht ausgiebig über die Präsentation oder über die Keynote, obwohl es ist nach meiner Meinung immer noch die Mutter aller Keynotes. Und einmal einmal im Jahr gucke ich mir das Ding genüsslich an. Das ist so irgendwie so Tradition, wie man zu Silvester Dinner for One guckt, gucke ich halt einmal im Jahr die iPhone Keynote aus dem Jahre 2007. Es ist immer noch Gänsehaut. Die Präsentation ist durchgehend perfekt, mehr oder weniger. Und das ist eine Keynote, die Maßstäbe gesetzt hat. Oder nicht?
Was soll ich dir jetzt,
du sollst entweder was.
Wir reden da ja eigentlich zu diesem Datum oder in der Januarwoche
drüber,
ja eigentlich immer drüber. Ja. Du kommst doch gar nicht dran vorbei, ja. Jedes Blog. Ich wollte eben schon Twitter-Account sagen.
Ja,
Pusu, jeder, der auf X noch unterwegs ist, ich bin's nicht, ja. Ich bin auch seit den Meta und Zuckerberg News habe ich auch meinen Threads-Account wieder deaktiviert erstmal. Ja. Von daher war es relativ ruhig seitdem bei mir, aber auch auf Instagram, wo ich noch angemeldet bin. Aber das ist auch so eine Frage. Ja, aber da, wie gesagt, gerade die Tech-Blogs oder so, da kriegst du da eigentlich immer mal wieder auch diesen Ausschnitt. Ja, mit wo halt Steve Jobs ja dann wirklich das iPhone, beziehungsweise die drei Geräte ankündigt.
Ja.
Und ist mit eine der Apple Keynotes generell, ja. Und wie gesagt, das iPhone, egal was man jetzt zum aktuellen Stand generell der Smartphones sagen will, damals hast du aber schon, oder war es eigentlich, oder hat es den aktuellen oder den heutigen Smartphone-Markt
den Weg bereitet, der Wegbereiter für den aktuellen
Smartphone. Wir hatten zwar vorher schon Smartphones, aber wir haben in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen. Aber das war ja im Prinzip dann gerade so, oder gerade im Konsumermarkt, ja, eigentlich so der Startschuss gewesen und hat den Hype losgetreten. Man erinnere sich alleine an die Fernsehbilder, ja, zum Verkaufsstart vom iPhone, beziehungsweise auch den Folgegenerationen dann. Heute ist es ein bisschen ruhiger geworden, ja. Aber das war schon, ja.
Ich stelle mir immer wieder die Frage, was wäre passiert, wenn Steve Jobs das iPhone nicht präsentiert hätte oder wenn Apple generell kein iPhone entwickelt hätte. Wie wäre das weiter verlaufen? Wie würden wir uns heute bewegen, smartphone-technisch? Gäbe es überhaupt ein Smartphone in der Art und Weise? Das ist
Die interessantere Frage für mich wäre, wenn sie wirklich zuerst das iPad gebracht hätten.
Das war ja der Plan.
Und das iPhone ist ja aus diesem ursprünglichen Konzept, ja, und den Softwareentwicklungen
entstanden.
Ja, das werden unsere Hörer ja auch wissen, wie das zum iPhone im Prinzip kam. Aber wenn sie wirklich am iPad als erstes Produkt festgehalten hätten und das gebracht hätten, wäre es, wie gesagt, interessant gewesen, ob andere Hersteller das Potenzial erkannt hätten, so etwas als Telefon zu machen. Weil bis dahin sahen die Smartphones ja schon anders aus.
Ja.
Bedienkonzepte waren auch anders. Wir wissen auch noch, wie das erste Android-Phone ursprünglich mal ausgesehen oder geplant war und wie es sich dann bis zum Launch quasi verändert hat. Und was heute oder was bis heute aus Android geworden ist, ist ja auch mit im Prinzip zurückzuführen aufs iPhone. Und wer da jetzt in den letzten Jahren von wem kopiert hat, alles mal außen vor, ja, das ist, das Fass will ich gar nicht aufmachen, ja, da will ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist, um beim Fass zu bleiben, eins ohne Boden. Ja, da aus dem Thema kommst du nicht mehr raus, wenn du nochmal anfängst. Und die Frage wäre halt wirklich gewesen, ja, hätte ein anderer das Potenzial erkannt und hätte dann gesagt, okay, wir machen das. Das ist schön als iPad, aber wir wollen da draus, oder wir machen es kleiner, ja, und machen da ein Telefon draus. Gerade unsere bis dahin Sony, Ericsson, Nokia, ja, die ja dann auch mit ähnlichen Konzepten ja kamen, wären die damals halt schon darauf aufgesprungen, ja, ohne das iPhone.
Das ist die Frage, was passiert wäre. Früher oder später wären sie vielleicht auch irgendwie auf diese Technologie gekommen, Touchdisplay.
Ich weiß nicht, ob wir da wirklich heute diesen Standard hätten von Smartphone. Im Prinzip nur Display. Ich glaube, wir hätten da mehr verschiedene Designs.
Mehr Eingabekonzepte oder Eingabetechniken in Anführungsstrichen.
Ja, genauso BlackBerry. Was wäre aus BlackBerry noch geworden?
Ja.
Das ist ja auch so ein Thema, ja, ohne iPhone. Alle ohne das iPhone damals, ja.
Obwohl BlackBerry ja noch lange dem iPhone die Stirn bieten konnte. Ne? Also die konnten sich ja noch lange behaupten.
Die hatten ja auch ihren Markt. Also
absolut, im Business-Bereich waren das Maschinen.
Auch mit ihrer Software, die waren ja auch mit die ersten, die halt über Daten SMS verschickt haben, etc. Ja, das war ja damals noch so ein Thema, SMS, Versand und wie viel Cent da gerechnet wurden. Ja, man muss mal gucken, wie lange sich das noch gezogen hat, ja, mit kostenpflichtigen Chat-Nachrichten, ja, also SMS-Nachrichten. Die waren da auf jeden Fall sehr gut aufgestellt. Ja, es gibt Leute, die heute noch darauf schwören, gerade wenn sie halt viele E-Mails geschrieben
haben. Absolut, das waren E-Mails-Maschinen, E-Mail-Maschinen, ja.
Deswegen, also ich glaube, wir hatten heute mehr verschiedene Design-Einsätze, wenn das iPhone damals nicht gekommen wäre.
Und das muss ja auch nicht unbedingt immer schlecht sein.
Nein, definitiv nicht. Ne?
Aber gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem iPhone. Das wird uns sicherlich
generell mit den Smartphones, weil die sind am Ende ihrer Entwicklung, was jetzt das Design betrifft, denke ich mal.
Das Grundsätzliche ist entwickelt.
Ob die eckig sind, abgerundete Ecken, Kamerabump, links, rechts, quadratisch, rund, da wurscht, ja. Das sind Detailfragen, aber ansonsten sind wir da eigentlich am Ende angelangt. Ja.
Das ist richtig. Das Grundkonzept ist ausentwickelt und die restlichen Dinge, wie sagt man einer Kunde immer so schön, das sind Petitessen, sagt er immer so schön. Das ist
ja klar. genauso foldables. Ja.
Ja, so ist das. Kommen wir nachher auch noch zu dem Thema. Das sparen wir uns auf. Aber lass uns zum nächsten Jubiläum kommen, was für mich eigentlich viel oder persönlich viel interessanter ist, weil ich bin ja eigentlich mehr der Mac-Janer sozusagen und zum Mac habe ich eine viel, viel, viel größere Verbindung als zum iPhone, muss ich zugeben. Und ich wiederhole mich zum 10.000. Mal, ihr könnt mir mein iPhone nehmen, aber nehmt mir bitte nicht meinen Mac. Mein iPhone kann ich ersetzen, aber mein Mac, das fällt mir schon schwer, den zu ersetzen. Gut. 20 Jahre Mac Mini und aus gegebenen Anlass, weil heute ja der 11. Januar ist, an dem wir hier aufnehmen, ist das so ein schönes Jubiläum, weil am 11. Januar 2005 wurde auf der Macworld Expo in San Francisco der erste Mac Mini vorgestellt. Noch auf G4-Basis mit 1,25 GHz Taktung, 256 GB RAM, muss man natürlich auch im Kontext der damaligen Zeit sehen, 40 GB Festplatte, keine SSD, das gab es damals in diesem Sinne noch gar nicht. Und was schon in Anführungsstrichen eine kleine Revolution gewesen ist, ein Slot-in-DVD-Laufwerk. Es gab zwar schon Slot-in-DVD-Laufwerke, aber die waren schweineteuer und hatten auch nur ganz, ganz wenige Geräte an Bord. Und was viele gar nicht wissen, anfangs war das Netzteil noch extern. Da war noch ein Riesennetzteil dabei. Und mittlerweile, was heißt mittlerweile? Das hat sich dann ja schnell entwickelt, dass die Netzteile dann in das Gerät hineingewandert sind. Spätestens nach den, ich glaube, der Umstieg auf die, auf dieses Unibody-Design, was wir ja sehr lange hatten, ist das Netzteil dann nach innen gewandert. Ja, das war revolutionär. 20 Jahre ist das Ding jetzt am Start. Und
aber hattest du eben Gigabyte gesagt oder Megabyte?
Gigabyte wäre schön. Da ist gut, dass du aufgepasst hast.
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin der Meinung, ich
hätte Gigabyte. 256 Megabyte RAM. Man isst ja diese Megabyte.
Genau, weil das ging dann ja dann irgendwann mal auf 512 dann mit irgendeinem Update. Ne?
Genau, ja, ja. Man ist ja diese Megabyte-Zahlen gar nicht
mittlerweile
mehr
gewohnt. Mittlerweile Gigabyte,
ja. Das sind Megabyte gewesen. 256 Gigabyte wäre toll. Da sind wir ja heute noch nicht einmal angekommen. Ich glaube, den größten, den man 198 Gigabyte, den man kriegen kann, ist, ja, 198. Mac Studio ist der größte mit 198 Gigabyte.
Also, da bist du schon wieder bei Verkauf für deine Niere preisen.
Ja. So ist es, das ist wohl wahr. Gut, Megabyte, das ist gut, dass du aufgepasst hast. ja, das hätte jetzt auch nicht so in die restlichen Daten hineingepasst, das stimmt, da hast du recht. Ja, wie gesagt, anfangs noch ein externes Netzteil. Gut, und das ist ein Gerät, was Apple ja nun wirklich sehr, sehr, sehr lange weiterentwickelt hat. Das Ding hatte Berg- und Talfahrten und ich würde sagen, das Jahr 2024 war ein ganz, ganz, ganz großes Bekenntnis für den Mac Mini. Hm. Da hat Apple nochmal eine ganz starke Duftmarke gesetzt und hat nochmal wirklich gezeigt, dass sie zu dem Produkt stehen oder zu der Produktlinie stehen.
Was ich nicht verstehe ist, gerade jetzt mit dem M4, den wir haben,
und ja,
den Varianten davon, mhm, dass Leute sich immer noch darüber lustig machen und du teilweise Kommentare hörst, ja, das wäre kein richtiger Computer oder kein PC, sagen ja die Leute, das wäre kein richtiger PC. Ja. Wenn sie von Windows reden, kann ich sie da auch ganz gut verstehen, weil es läuft ja macOS drauf, ja, wenn sie damit nichts anfangen können, okay, ja, nur sich über den Prozessor lustig zu machen, und zu sagen, das ist ja ein Mobilprozessor und der kann ja gar nichts. Ja. Das sind halt so Sachen, wo du dann von vornherein eigentlich schon weißt, Freund, ja, du hast ja zumindest mal dich mit dem, also keine Ahnung will ich jetzt nicht sagen, aber du hast dich mit dem Thema null beschäftigt, ja, weil wenn du mal wüsstest, wie die Software da drauf läuft, ja, die vielleicht du auch nutzt unter Windows, ja. Wenn wir jetzt mal im Video oder im Grafikbereich unterwegs sind, ja, dann würdest du da mal anders oder würdest du anders drüber reden? Ja,
ja, ja. Also solche Aussagen kann man sehr schwer ernst nehmen. Ne? Das ist leider so.
Ja.
Wenn er jetzt sagt, okay, die Grafikleistung ist jetzt nicht so toll und wenn er da jetzt einen Vergleich zu Nvidia-Systemen zieht, da kann ich das nachvollziehen.
Ja, mein Gott, klar, wenn die Rede aufs Gaming geht, okay, ja, klar, dann das wird, ist halt schwierig, aber das sagen wir ja auch so oft, ja. macOS Gaming ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Da würde man sich gerade mit den aktuellen Prozessorgenerationen halt wünschen, wir hätten sowas wie Linux mit Proton, ja, zum Beispiel, ja. Ja. Dass man da sagt, okay, du hast wenigstens mal hier so ein Compatibility Layer, ja, und kriegst da die Sachen zum Laufen, auch wenn du vielleicht da ein bisschen Einbußen machen musst, ja. Aber das ist so eine Sache, ja, wo ich nicht verstehe. Okay, okay, wir brauchen jetzt das Gaming fast nicht aufmachen, ja, wie Apple, ja, auch wenn sie sich committen zum Gaming, ja, vergiss es, ja.
Ja.
Ja. Weil ist halt so. Was willst du machen? Nee, aber wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, dass man sich da heute noch so irgendwie oder da so, wie soll man sagen, so ignorant ist gegenüber dem? Oder was nicht irgendwie auf x86 oder so basiert?
Ja, aber ich finde ja auch, also ich kann jetzt ja nur von meiner Person logischerweise sprechen, ich bin ja auch so ein wenig ignorant den anderen Systemen gegenüber. Ich beobachte zwar den Markt und beobachte auch so die Technologien, aber mein Haupteinsatzgebiet und mein Hauptanwendungsgebiet ist nun mal der Mac. Liegt auch in der Natur der Sache, weil ich da beruflich mit unterwegs bin und auch Kunden mit dem System oder die Kundensysteme betreue. Und somit bin ich auch nicht so tief im Thema, was in der Windows-Welt oder in der Linux-Welt los ist. Wahrscheinlich in der Linux-Welt bin ich besser informiert, als was in der Windows-Welt los ist. Aber ich beobachte den Prozessormarkt und ich weiß, was bei Intel so los ist. Derzeit nicht so viel, muss man sagen, aber man beobachtet so ein bisschen den Markt und versucht über den Tellerrand hinauszuschauen, um zumindest mal so ein bisschen die Temperatur so da draußen zu kennen, in Anführungsstrichen. Ne? Dass man jetzt nicht so tief im Thema ist und dieses komplette Portfolio aller Intel-CPUs im Kopf hat und sich damit auskennt, das ist klar, dafür bin ich nicht tief genug im Thema. Aber man weiß ja so, was im Allgemeinen da draußen abgeht. Das sollte man, also den Blick über den Tellerrand sollte man immer wagen oder niemals verlieren, ist meine Meinung. Mhm. Man muss ja immer noch die Option im Hinterkopf haben, falls Apple irgendwann mal so tief ins Klo greift, dass man vielleicht mal die Seiten wechseln muss. Kann alles passieren. Da muss zwar viel passieren, aber ich habe das immer noch im Hinterkopf. Kann alles möglich sein.
Ja.
Das habe ich in meinem Leben schon öfter mitgemacht. Damals, wo ich mich entschieden habe, von Windows auf OS2 umzusteigen, war ich der festen Meinung, dass OS2 im Markt eine wahnsinnig große Traktion bekommt und dass es eine große Bedeutung bekommen wird. Ja, Pustekuchen, OS2 war ein relativ großer Flop. Es hat sich zwar lange gehalten in gewissen Bereichen, aber es hat sich niemals als Betriebssystem vernünftig etablieren können. Schade eigentlich, war das bessere System.
Ja.
Und das hat man immer, habe ich immer noch im Hinterkopf. Das kann mit Apple irgendwie auch irgendwann passieren. Möglich ist heutzutage alles.
Ich denke, die Bedingungen für Linux waren noch nie so gut wie heute. Gerade auch aufgrund dadurch, dass halt jetzt mit SteamOS und dem Steam Deck eine Linux-Maschine da ist, auf der Gaming mit einer Steam-Bibliothek wirklich gut funktioniert und generell unter Linux-Gaming so gut geworden ist, dass es gerade auch bei Gamern halt mittlerweile eine ernsthafte Alternative ist und sich mehr Leute mit Linux deshalb beschäftigen. Und die Voraussetzungen sind echt gut, vor allem jetzt auf der CES hat man ja auch wieder so die ersten Geräte gesehen von anderen Herstellern, die von Start weg aus der Box raus mit SteamOS kommen werden. Da bin ich mal gespannt. Ja, die Gerüchte sagen ja auch, Steam wollte wieder eine Box bringen. Also eine Konsole im Prinzip, beziehungsweise halt ein PC, ja, mit SteamOS für deinen Fernseher oder für deinen Monitor zu Hause, je nachdem, wo du halt spielst. Dass sie da halt so eine Kiste bringen wollen, die halt entsprechend auch mehr Leistung hat als ein Steam Deck. Das dürfte dem Ganzen nochmal entsprechend einen Schub bieten. Mhm. Und wie gesagt, wenn bei dem Thema oder bei den Gamern Linux wirklich mal Fuß fassen kann, beziehungsweise da eine ernsthafte Alternative ist zu einem Windows-Gaming-PC und da vor allem, wie gesagt, dann auch so aus dieser Ecke heraus, ja, in ihrem Freundesbekanntenkreis, da halt dann das auch entsprechend ankommt, beziehungsweise man da mitbekommt, okay, ja, beschäftigt sich damit und er macht mittlerweile vielleicht wirklich alles unter, also auch kein Dual-Boot mehr, ja, sondern er macht wirklich alles mit Linux, dann könnte das, denke ich mal, auch nochmal einen guten Schub in die na, wie soll man sagen, in die normale Anwender-Ecke, beziehungsweise zu den normalen Windows-Nutzer halt bringen. Ja, das halt, der Linux selbst redet ja, oder beziehungsweise nicht Linux selbst, aber Linux-Nutzer reden ja seit Jahren davon, ja, jetzt ist es soweit.
Ja,
aber ich glaube, diesen Schub oder das Steam Deck hat es einfach gebraucht, um Linux da wirklich auch als Alternative platzieren zu oder ernst nehmen zu können, weil Gaming ist ein großes Thema und ein großer Bereich und wächst ja nach wie vor, auch wenn halt die Größenwachstum oder der größte Wachstum ist halt im Mobile-Bereich, aber da zählt ja das Steam Deck dann auch dazu. Da geht was mit Linux, ja. Und da bin ich jetzt wirklich die nächsten Jahre mal gespannt, ob sie das Momentum dann auch mitnehmen können oder Linux mitnehmen kann.
Ja, das bleibt spannend, das Ganze zu beobachten, ja.
Ja, vor allem, wenn man mal guckt, aktuell, ja, Distribution etc., da hatten wir ja aus anderen Gründen in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Es wird ja immer einfacher. Ja, es gibt ja auch Distributionen, die sich da auf Gaming spezialisiert haben. Es wird wirklich immer einfacher, das dann auch relativ schnell zum Laufen zu bekommen. Also von daher.
Es wird einfacher. Es ist nicht mehr so kompliziert, wie es einmal war. Also du kannst auch schon mit relativ geringen Kenntnissen ein Linux-Rechner aufsetzen. Ob das dann immer so ein tolles Gefühl ist für den Anwender, der dann sehr wenig an dem Gerät machen kann oder der sich so darauf angewiesen ist, dass das Gerät dann auch weiterhin so funktioniert, wie er es aufgesetzt hat und der wenig Kenntnisse hat, das Ding zu fixen, ist eine andere Geschichte. Man ist so ein bisschen auf das System an sich, dass es weiterhin stabil läuft, angewiesen. Wenn man jetzt keine Konsolenkenntnis hat und wenig Ahnung hat, was da so unter der Haube passiert. Ich würde mich da jetzt nicht so toll fühlen, wenn ich da jetzt nicht weiß, was abläuft.
Ja. Das ist halt wieder ein anderes Thema.
Ja. Naja, klar. Aber obwohl, ich denke, es gibt auch ganz, ganz viele Windows-Anwender, die auch ihr Gerät nicht fixen können und die genauso wenig Ahnung davon haben.
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wie man
eine DOS-Box aufmacht und mit der Eingabeaufforderung umgeht, etc., ist es das Gleiche.
Ja, das Schöne an Linux ist halt, wenn du eh einen PC zu Hause stehen hast, ja, in der Regel kriegst du da auch Linux drauf. Du musst ja keinen Mac kaufen.
Nö. Das ist richtig.
Linux ist, denke ich mal, auch gerade was den Anschaffungswiderstand betrifft, das kleinere Übel.
Im Gegenteil, du kannst sogar auf ganz alten Rechnern noch Linux installieren, wo ein Windows schon lange nicht mehr drauf laufen würde. Ja. Das ist so. Natürlich ist das dann auch eine angepasste Distribution auf die Hardware oder nicht eine Distribution, sondern auf das System an sich. Und du kannst dann auch keine High-End-Spiele damit spielen, logischerweise, aber du kriegst halt. Das ist klar, aber du kriegst halt wirklich auf alten Systemen noch ein relativ performantes Linux installiert. Das ist das Schöne daran. So ist es.
Ja.
Gut. Jetzt haben wir schon wieder so viel über Linux gesprochen. Meine Güte. Mache noch einen Linux-Podcast auf. Das wäre eher was für mich als ein Windows-Podcast.
Ja, können wir mal drüber gucken. Also ich werde mir mal so ein, zwei Distros mal angucken die nächsten Wochen.
Ja, das ist der Hauptgrund, warum man ja mit BitTorrent arbeitet, weil man sich Linux-Distributionen runterlädt.
Ja, klar.
Ja, ist doch so.
Was sonst?
Eben. Und die sind ja mächtig, ne? So eine große Linux-Distro kann schon mächtig sein. Gut.
So, nächstes Thema.
Lass uns doch mal über ein Produkt sprechen, was in der 3D-Druckwelt schon irgendwie so ein bisschen durch die Medien gezogen worden ist. Dieses kleine Druckerprojekt, was es da gab, ein Mac Pro-Gehäuse für den Mac Mini. Da konnte man sich quasi so selbst so einen kleinen Mac Pro ausdrucken und wo man dann den Mac Mini reingeschoben hat. Das war ja alles ganz gut und schön, aber es ist natürlich nur ein Kunststoffgehäuse. Und je nach Filament und je nach Qualität des 3D-Druckers sieht es dann auch nicht so prickelnd aus. Ich habe da mal von einem Kollegen auf der Arbeit oder in der Uni gesehen, der hat sich das ausgedruckt. Das sah, also ich würde da meinen Mac Mini nicht reinschieben, das sah schon nicht so schick aus. Dann gab es die zweite Stufe, dass sich dann einige Leute das Ding ausgedruckt haben und dann noch so mit so einem mit so einem Airbrush drüber gegangen sind und dem Ganzen noch so einen stylischen Metal-Finish gegeben haben, das Ganze, dass es ein bisschen nach Metall aussieht. Sieht aber auch nicht besser aus. Gut, und dann gibt es die Firma Ulanzi. Ulanzi ist so ein Hersteller, der nach meiner Meinung im Low-Gadget-Bereich unterwegs ist. Also Low-Quality-Gadgets machen die so für den Mac. Also da habe ich sie drunter wahrgenommen. Also so nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich habe die immer so als günstige Marke einsortiert. Also da gibt es so viele Zubehörprodukte, aber ja, ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn ich mir da so Produkte anschaue. Aber die haben jetzt das ganze 3D-Projekt genommen und haben daraus ein Aluminium-Case gebastelt. Und zumindest, was man auf den Bildern gesehen hat und was auch einige Leute darüber berichtet haben, die sich das Ding bestellt haben, sieht es wesentlich wertiger aus, als wenn man das aus dem 3D-Drucker herauszieht oder sich das 3D-drucken lässt. Ja, und die verkaufen dieses fertige Gehäuse dann auf ihrer Webseite. Ich glaube, 59 Euro kostet das derzeit. Wie gesagt, sieht von den Bildern sehr gut aus. Ob das dann real auch so gut aussieht, weiß ich nicht, weil ich mit der Firma bisher oder von der Firma jetzt nicht so prickelnd gute Dinge gehört habe, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich auch gelesen und mitbekommen habe, dass ganz viele nach einem Metallgehäuse geschrien haben, in Anführungsstrichen. Ja, das dazu. Dann gibt es noch aktualisierte Neuigkeiten zum iPhone 17 Air. Da gibt es neue Details aus Asien und mittlerweile haben sich ja fast alle darauf geeinigt, dass die Dünne oder die Dicke von dem Gerät 6,25 mm sein sollen. Und das halte ich auch für sehr valide. Wäre zwar immer noch etwas dicker als das iPad Pro M4, aber es wäre de facto dann das nicht das günstigste, sondern das dünnste iPhone, was es jemals gab. Es gibt da noch einen Ausreißer, Ming-Chi Kuo, der hält nach wie vor daran fest, dass das Ding nur 5,5 mm dünn sein soll. Halte ich für relativ unrealistisch. Ich schließe mich auch der Masse der Meinungen ein und sage, 6,25 ist doch eine relativ realistische Aussage. Der letzte Punkt, der freut mich doch sehr, der letzte Punkt der Gerüchteküche. Es soll nämlich sich preislich dem iPhone 16 Plus oder an dem iPhone 16 Plus orientieren, was ja dann wegfallen soll. Und anstelle soll ja, wie gesagt, das iPhone 17 Air kommen. Und man hat ja auch diskutiert, dass es eventuell sogar teurer sein soll als ein Pro Max Gerät, weil es halt so dünn ist und so slim ist und sich in eine ganz andere Kategorie einordnen soll. Aber mittlerweile gehen die Gerüchte ganz stark dahin, dass es in dem iPhone 16 Plus Bereich preislich liegen soll. Das würde mich freuen. Ergibt ja auch Sinn, wenn es diese Produktkategorie ersetzen soll, dass es sich dann irgendwo preislich dort einordnet. Auf das Gerät bin ich sehr gespannt.
Wenn es denn kommt, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass es kommt. Weil mittlerweile hat man ja auch gehört, dass Samsung an einem Galaxy S25 Slim arbeitet. Und dass die,
warum wohl?
Dass die Apple noch zuvorkommen wollen und dementsprechend noch ein dünnes Gerät rausbringen wollen. Ja, also Samsung, ja, das ist alles so scheiße. Hast du diese Samsung XR Brille gesehen, die sie da vorgestellt haben? Oder den Prototypen oder dieses Vorserienprodukt vorgestellt haben vom Design, ja, hast du das gesehen?
Nee.
Sieht 1:1 aus wie eine Apple Vision Pro. Ja, es ist traurig. Es ist traurig. Also, naja, okay. Nennt mich Samsung-Hater. Ja. Obwohl, das bin ich ja gar nicht. Samsung macht tolle Produkte.
Also Samsung, man muss ja auch sagen, Samsung kann es ja.
Ja,
sie
aber warum
ja Geräte müssen, bauen? Genau, warum müssen sie dann sowas machen? Ne?
Ja, das hat doch immer so ein Geschmäckle.
Guck mal, gerade die ersten Samsung Galaxy Smartphones. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen.
Ja, oder die Notes
über das Edge
genau, oder die ersten Notes, die kamen.
Genau,
das
wollte ich gerade auch noch ansprechen. Ja. Die Notes, ja, was eine super Serie war, ja, und dann ja dann auch in der Galaxy dann aufgegangen ist. Die Notes hast du ja heute nicht mehr. Viele Funktionen haben ja dann Weg in die Galaxy-Serie gefunden. Aber wie gesagt, Samsung kann's ja.
Absolut.
Hat ja auch gerade da auch gezeigt, dass sie auch mal andere Wege gehen oder mal was Neues machen. Genauso wie sie es mit den Folds ja auch haben. Ja, da kannst du ja im Prinzip, oder da siehst du ja, dass sie es können. Ja.
Und
dann hast du wieder so Ausreißer, ja, wie mit sowas. Ja.
Ja, oder wie die letzte Watch, die sich ja sehr stark in einigen Bereichen an Apple orientiert. Speziell auch so, was die Farben beanlangt, dieses Orange und
das ist halt wieder was anderes. Genau, wieso muss man in den Promo-Shots dann so auf diese Farben eingehen? Ja?
Genau, das ist dann alles so ein bisschen merkwürdig. Also,
ja, ich fand gerade bei der Watch hat es die Presse ein bisschen übertrieben.
Das sehe ich auch so, das habe ich damals ja auch gesagt. Also wenn man das Armband weglässt, macht ein anderes Armband dran und gibt dem Ganzen eine andere Präsentation, hat das nicht mehr viel mit der Apple Watch Ultra zu tun. Aber dieses Armband hat es halt sehr stark in diesen Bereich hineingebracht.
Ja, es hat halt den Vergleich oder gerade auch den Bezug halt zur Apple Watch halt provoziert. Ja.
Klar, und auch der Werbespot war sehr stark an den Apple-Werbespot angelehnt. Das kommt ja auch noch dazu. Allgemein sind die Werbespots von Samsung in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren schon sehr stark auch an Apple orientiert, wenn man sich das Ganze anschaut. Wenn man die Produkte austauscht.
Halt der Wettbewerb, ja.
Ja, wenn man die Produkte austauscht und letztendlich die Logos austauscht, dann könnte das auch eins zu eins ein Apple-Spot sein. Also von der Anmutung her und von der Darreichungsform her, also vom Feeling her, von der Farbtemperatur des Films her oder der Aufnahmen her, alles sehr Apple-like, das Ganze. Musikauswahl könnte von Apple gewesen sein, etc. Es ist schon sehr stark an Apple angelehnt, das Ganze. Ist nun mal auch.
Das vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl.
Das sagte ein Fußballer. Ich weiß es aber nicht welcher. Keine Ahnung.
Ja.
Ja. Gut. Also, das dazu zum iPhone 17 R. Ein Gerät, was doch bei mir starke Neugierde ausgelöst hat. Gut. Dann gibt es gute Nachrichten aus Arizona. Und es gibt ja diese Tage nicht so viele gute Nachrichten aus den Staaten. Also von daher müssen wir nehmen, was wir bekommen. In der Fab 21, in der Fabrikationsstätte von TSMC, wird jetzt ein weiterer Apple-Chip gebaut, nämlich der S9, der Chip aus der aktuellen Apple Watch. Ja, das ist schön. Zuvor wurde dort der A16 Bionic gebaut oder produziert und jetzt, wie gesagt, auch noch der S9. Also eine kleine Neuigkeit aus der Lieferkette. So, und dann hat Mr. Ming-Chi Kuo noch einen rausgehauen. Da sind wir wieder beim Thema faltbare Smartphones. Apple beschäftigt sich weiterhin mit dem Thema faltbare Smartphones. Oh Wunder. Ich würde mich jetzt auch wundern, wenn Sie das Thema jetzt komplett zu den Akten legen würden, dass Sie sich damit beschäftigen. Das setze ich mal voraus, dass Sie sich damit weiterhin auch beschäftigen. Und die jüngste Prognose von Ming-Chi Kuo ist, dass das Gerät 2025 oder Anfang 2026 kommen soll. Ja. Das lässt sich darauf zurückführen, wenn man so diese ganze große Nachricht zusammenfasst, weil er gesagt hat, dass sie wohl Probleme haben mit der Markteinführung in China, weil die Geräte, die Foldables, die sollen dann nur mit eSIM kommen ausschließlich. Und da gibt es ja derzeit noch keine Regulierungsmöglichkeiten in China, weil China hat eSIMs oder erlaubt keine Geräte, die in erster Linie ausschließlich auf eSIMs basieren. Und das ist ein Problem, was Ming-Chi Kuo sieht. Und auch das 17R soll ja aufgrund auch der Bauform ausschließlich auf eSIMs basieren. Und da soll es genauso Probleme geben bei der Einführung in China. Ja, und wie gesagt, der letzte Satz war halt noch, dass Apple 2025 oder Anfang 2026 ein Foldable-Gerät vorstellen wird. Und er hat sich explizit auch auf Smartphone bezogen und nicht auf iPad oder sonstige Geschichten. Da bin ich sehr gespannt. Ist ja nun doch schon bald, ne? Wir sind im bald, 25er Jahr und bald ist Weihnachten.
Ich bin halt, ja auch gerade jetzt aufgrund von der CES, weiß ich nicht, ob Apple wirklich, weil wir bis jetzt setzen sie es ja wirklich aus, ja, und wir sind ja auch immer wieder am Diskutieren beim Thema Foldable, ob Apple wirklich nochmal ein richtiges Foldable bringen wird oder Sie an sowas arbeiten oder vielleicht eine Idee haben, sowas eher zu machen, wie in die Richtung von dem ThinkBook, was Lenovo gezeigt hat.
Kommen wir heute auch noch zu, ist auch noch ein Thema in der heutigen
Sendung. Genau, das habe ich gerade gesehen, hast du eh schon drin. Mhm. Weil das ist ja auch so eine Sache, ich glaube, LG hatte ja vor Jahren auch schon mal so einen Prototypen gezeigt.
LG hatte auch einen Fernseher oder hat, glaube ich, noch einen Fernseher am Start,
auf ähnliche Art und
Weise.
Ja.
Bin ich skeptisch, ob das in so einer ganz kleinen Bauform so stabil sein wird. Es ist
halt die Frage, wie viel mehr Display wäre halt in so einem Formfaktor möglich.
Ja.
Würde es wirklich was bringen, weil das, was Lenovo gezeigt hat, ist mir eigentlich auch schon wieder zu wenig.
Ja, aber natürlich, je mehr man ausrollt, je instabiler wird diese ganze Mimik, diese ganze.
Ja, vor allem irgendwo muss es ja hin, vor allem Lebenszeit etc.
Irgendwo muss die Rolle-Tapete muss ja irgendwo hingerollt werden, sozusagen. Genau, das ist so. Und je mehr Tapete du hast, je mehr brauchst du auch Aufnahme für das Ganze, ganz klar. Ja. Ich weiß es nicht, aber es muss ja irgendwas dran sein mit den ganzen faltbaren Geschichten. Und man weiß ja auch nicht, nur weil Apple daran bastelt, heißt es ja nicht, dass ein Produkt kommt. Wenn Apple da keine sinnvolle, stabile Mechanik entwickelt, die Apple selbst zufriedenstellt, dann bringen die das nicht, ganz klar.
Ja, es ist auch da in der Entwicklung die Frage, weil wir hatten es vorhin kurz schon mal angesprochen, das iPhone kam ja aus dieser ursprünglichen iPad-Entwicklung heraus, dann als erstes auf den Markt. Jetzt sind sie am Foldables, am Prototypen. Wer weiß, was da vielleicht als erstes rauskommt. Ja? Vielleicht sehen sie auch, okay, das macht entweder nicht so viel Sinn oder die Technik ist nicht so weit für ein Phone. Ja? Vielleicht kommt ja dann wirklich ein iPad oder ein MacBook zuerst mit der Technik raus. Ja? Oder wie gesagt, sie überspringen das beim iPhone ganz. Ja, weil ich bin da nach wie vor noch nicht bei dem Formfaktor so überzeugt von, ob Apple da wirklich die Zukunft im Foldable iPhone sieht.
Ja. Ja.
Deswegen ist die Frage, was kommt da vielleicht aus dem Produkt wirklich raus?
Ja.
In den letzten Monaten waren ja dann auch wieder hier gerade MacBook in die Richtung.
Mhm.
Aber
naja,
wie sagst du immer, müssen wir abwarten.
Ja, was anderes bleibt uns nicht übrig. Und es ist doch auch so, in den letzten Monaten und fast schon Jahren konnten wir herauslesen, dass Apple sehr, sehr hohe Ansprüche an die Mechanik hat und auch an der Form, wenn man drüber streicht, dass man keine Erhebung, keinen Huckel fühlen soll etc. Das ist ja der Anspruch.
Wie gesagt, die Bilddarstellung muss ja auch, sollte möglichst, oder sollte im Prinzip nicht schlechter sein als bei einem Standard-Display. Ja. Und da hast du halt echt ein Problem, ja, weil du siehst aus irgendeinem Blickwinkel, siehst du das schon. Ja. Und das ist halt echt ein Problem. Also ich denke mal, ein Problem für Apple.
Für den Anspruch, den sie haben, ist das eigentlich ist es ja kein Problem. Eigentlich ist es für den Kunden ja gut, dass sie nur dann ein Produkt rausbringen wollen, wenn das für Apple perfekt gelöst ist, das Thema. Und das scheint es ja noch nicht zu sein. Sonst hätten sie das ja schon längst getan. Ich erinnere nur daran, wo Samsung das erste Foldable rausgebracht hat, das Fold. Mhm. Da haben ja die Marktbeobachter gesagt, nächstes Jahr bringt Apple auch eins raus. Da habe ich gesagt, niemals. Das werden die niemals so zeitnah machen, solange das auf dem Stand bleibt, wie jetzt der Stand bei Samsung ist. Und es hat sich ja auch bewahrheitet. Bis heute haben sie es ja nicht getan. Weil Apple hätte in der Art und Weise niemals einen Fold rausgebracht. Und das erste Samsung war ja nun auch wirklich bescheiden. Da muss man fairerweise
sagen. Hatte mit technischen Problemen zu kämpfen.
Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt. Mhm. Ja. Hat sich dann.
Vor allem auch da wieder. Die Anwender oder der Nutzer war sich der Technik noch nicht bewusst, die er da in der Hand hält.
So, dass er die fest installierte Folie abgezogen hat, weil er dachte, es war eine Schutzfolie zum Beispiel.
Dass er die erste Schicht vom Display im Prinzip abgezogen hat. Ja.
Genau, ja. Ich hab's auf der IFA gesehen und hat da in der Hand auf dem Samsung-Stand. Das war die letzte IFA, die ich noch selbst besucht habe sozusagen. Und da haben sie munter die Folie abgezogen. Ich stand live dabei, wie jemand da diese Folie abgezogen hat, die gar keine Folie gewesen ist. Ja, ganz interessant.
Das war wirklich interessant, ja, auch mit den ersten Geräten, die dann draußen waren. und die Defektrate, die sie am Anfang hatten. Wie gesagt, mittlerweile sind das gute, zuverlässige Geräte, da kannst du echt nicht meckern. Ja. Aber die ersten war halt eigentlich mehr eine Beta. Ja.
Eine öffentliche Beta, Public Beta, ja.
Wenn sie es ja wenigstens als solche verkauft hätten, ja, aber.
Ja. Beta-Produkte zu finalen Preisen. Na gut.
Ja, okay, das hast du ja teilweise im Softwarebereich ja auch.
Ja.
Klar, Hardware sind wir es jetzt nicht so gewohnt, ja, dass man da die Möglichkeiten hat.
Naja, gut.
Naja.
Schauen wir mal, ob Ming-Chi Kuo recht hat, ob wir Ende diesen Jahres sowas sehen werden oder Anfang 2026.
Also wenn, dann würde es langsam Zeit.
Ja, der Markt.
Weil je länger, also wenn sie dieses Jahr und nächstes Jahr vielleicht noch aussetzen, würde ich sagen, es kommt gar keins mehr. Jedenfalls nicht so, wie wir es von Samsung oder von anderen bisher gesehen haben. Ja.
Genau. Gut. Dann lass uns doch mal das Thema Apple für heute abschließen und lass uns aus gegebenen Anlass einen CES-Block einstreuen.
Oh.
Naja, nun, wir haben ja nun nicht
das größte Ding, ja, hast du ja gar nicht aufgenommen.
Den Nvidia-Superrechner meinst du?
generell Nvidia.
Generell war das interessant, plus darüber könnte man technisch gesehen. Schöne Grüße an die Kollegen, wo der Podcast wirklich so heißt. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Technisch gesehen. Technisch gesehen könnte man über Nvidia eine ganze Sendung machen. Speziell über den kleinen Superrechner. Da habe ich schon ein bisschen ein feuchtes Höschen bekommen, wo ich das Ding gesehen habe. Weil der Preis ist natürlich super günstig. 128 GB RAM, 4 TB SSD. Gut, das ist nicht das Thema. Aber eine wahnsinnige Leistung und das für $3,000 in einer Form wie eine Zigarrenschachtel, kleiner als ein Mac Mini. Also, das hat mich schon umgehauen, das Produkt.
Naja.
Also Nvidia hat in den letzten Jahren richtig, richtig, richtig Gas gegeben.
Also, ich bin mal gespannt, wie die Real-Life Daten oder Performance wirklich ist von dem Ding. Nach dem, was sie zu der 50er-Serie erzählt haben, gerade alles, was nicht die 5090 ist.
Da haben sie ein bisschen übertrieben.
Ich da ein bisschen skeptisch.
Also gerade die 4070 oder,
da bin ich skeptisch.
Die 4070 haben sie ein bisschen zu hoch gehangen, nach meiner Meinung. Die 5070. 5070. Ja. Weil die soll ja so schnell sein, das bezweifle ich, diese Angaben
Wie gesagt, die beziehen sich da, also sie sind ja nicht ganz rausgekommen damit, zumindest mal bei der Präsentation, gerade die Vergleiche, die sie gezeigt haben zwischen den einzelnen Karten, die Leistungsdaten, da habe ich auch gedacht, da fehlen mir, wie bei Apple, ja, in den Präsentationen, da fehlen mir an dem Graph ein paar Zahlen beziehungsweise ein paar Angaben, ja, um das dann halt wirklich mal nachvollziehen zu können, inwieweit da die, ja, das auch wirklich dann so weit aussagekräftig ist. Es bezieht sich ja alles auf die DLSS4, ja, im Vergleich gerade zu 3 beziehungsweise 3.5. Die RAW-Daten oder Zahlen würden mich eigentlich interessieren.
Ja.
Und da muss man mal warten, bis die ersten Karten jetzt wirklich mal auf der Testbench irgendwo stehen und dann da die Zahlen rauskommen. Weil das wird sich im niedrigeren zweistelligen Bereich irgendwo, denke ich mal, wiederfinden, was die tatsächlichen Leistungsverbesserungen betrifft. Wenn wir halt DLSS außen vor lassen. Und da muss man halt wirklich mal abwarten. Gerade die 5090, ja, da bin ich mal auf die ohne DLSS Ergebnisse gespannt. Weil der Preis ist ja, wie gesagt, die kleinen.
Obwohl die kleineren sind sogar günstiger geworden.
Ja, aber wie gesagt, der technische Sprung ist auch nicht so groß.
Ja.
Klar können sie DLSS4, ja, und alles, was halt die Technik mit sich bringt. Aber die RAW-Performance ist, denke ich mal, oder wird ja nicht der Sprung sein. Und preislich, okay, klar, nach dem, was die 40er gekostet haben, ist das natürlich eine willkommene Abwechslung. Aber da machen wir uns nichts vor, ja, ohne DLSS wird es halt schwierig. Ja.
Jetzt habe ich mal eine ganz dumme Frage an dich. Ich oute mich ja als nicht Grafikkartenspezialist, mal Disclaimer
auch in der Hörerschaft. Ja, ich bin auch kein
Spezialist. Aber ich glaube, das ist ja so eine elementare Frage, das wirst du mir mit Sicherheit beantworten können. Das letzte Mal, wo ich mit einer GeForce-Grafikkarte Kontakt gehabt habe, da gab es noch diesen SLI-Modus, dass man zwei Grafikkarten miteinander verbinden konnte. Kann man das mit den aktuellen Grafikkarten auch noch? Kann ich zwei 5090 parallel im Rechner betreiben?
Du kannst, glaube ich, heute auch noch zwei Karten betreiben, wobei das aktuell bei den aktuellen Kartengenerationen eigentlich keinen Vorteil mehr bringt.
Okay. Aber es ist generell möglich.
Es gibt eigentlich keinen Grund, warum du das machen solltest.
Aber es wirkt sich nicht so effizient aus wie.
Wenn du natürlich sagst, du hast so ein Bitcoin-Mining-Rack und willst da.
Ja, gut, das ist ja was anderes. Das ist jetzt
okay,
gar kein Thema. Aber jetzt im Brot- und Butter-Gaming-Bereich würde sich das da bemerken.
Macht keinen Sinn.
Okay.
Macht keinen Sinn. Ja.
Also bei SLI hat das ja Sinn ergeben, das Ganze.
Damals. Ja, das war ja damals, TM, ja.
So lange ist das her, dass ich mit einem Gaming-Rechner Kontakt hatte.
Aber heute wegen 3 Frames mehr.
Okay, gut. Nee, ja, das zieht ja dann auch eine Menge mit sich. Die Geräte müssen ja dann auch richtig Power, also Stromversorgung bekommen, Kühlung dementsprechend. Also das ist ja nicht so trivial.
Das war ja im Vorfeld ja auch das Meme oder das Meme zur 5090, dass sie ja einen eigenen Stromanschluss hätte. Ja. Dass sie wirklich dann aus der Steckdose direkt in die Karte gehst. Ja,
ja, aber
wobei, das würde es einfacher machen. Sorry, das würde es für einen PC im Prinzip einfacher machen. Du hättest die ganze Problematik nicht mit dieser scheiß Nachrüsterei und Netzteil und so ein Scheiß, sondern.
Ja, aber dann bräuchtest du ja eine Netzteilumsetzung auf der Karte, wenn du direkt mit einem 220 Volt Stecker.
Ja, in die Karte oder du hast da ein externes Netzteil. Das ist
doch, ja, okay, ist oder so. Ja.
Aber die Memes waren halt, du hast halt deinen fetten Stecker, der direkt in die Karte geht, ja, wie halt beim PC-Netzteil generell, ja.
Am besten noch ein Drehstrom-Stragstrom-Stecker, so Perkilex-Stecker, so einen großen da dran, ja.
Ja, das ist ein Witz, der in den Staaten rumging, dass du halt so eine Dreiphasen,
so halt großen, mit Kappe
für dein Herd oder so, ja, dass du da halt so einen Anschluss bräuchtest, ja.
Habe ich für meinen Kompressor in der Garage, der läuft auf Starkstrom, ja.
Ja, und viele haben ja dann auch gesagt, das wäre endlich mal ein Grund, dass man in Amerika dann von 110 Volt weggeht.
Mhm. Naja, also wie gesagt, ich fand das alles schon beeindruckend, was Nvidia gezeigt hat. Und dieser kleine Rechner, der hat mich sehr, sehr angefixt, ne? Weil da zeigt Nvidia mal, wo was im Moment so machbar ist, finde ich.
Gerade mit allem, was sie gezeigt haben, was nicht Grafikkarte ist.
Ja,
beziehungsweise auch dieses Riesen Ding, was sie da
mit der Petaflop-Leistung von dem kleinen Rechner, ne, das ist Wahnsinn.
Ja, beziehungsweise mit dem, was er ja dann in der Hand hatte, dieses Board, wo er gesagt hat hier mit dem oder wo er den Vergleich gebracht hat mit dem Internet-Traffic, ja, also das sind schon Sachen, ja. Okay,
klar. Ja, und das in dieser kleinen Bauform. Also ich war begeistert. Ich war sehr, sehr begeistert oder bin noch begeistert von der ganzen Geschichte. Und deswegen kann ich diesen ganzen Pressespiegel gar nicht verstehen, der derzeit so von sich gegeben wird, dass die CES dieses Jahr sehr langweilig gewesen ist. Im Gegenteil, ich habe sehr viele Produkte gefunden, die mich interessiert haben.
Ja, genau, kommen wir doch mal.
Kommen wir dazu. Also die letzte CES im 24er, die fand ich langweiliger. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Gut, kommen wir zum ersten Produkt. Unsere Freunde von Lassie, immer wieder gern gesehen bei uns, die haben die erste Lassie Thunderbolt 5 SSD rausgebracht. Die erste Thunderbolt 5 ist es nicht. Ich glaube, das war nachweislich OWC, die das erste Produkt am Start hatten. Und mittlerweile hat auch Lassie nachgelegt. Das Ding nennt sich Lassie Rugged SSD Pro 5. Ich tippe mal darauf, dass das 5 für Thunderbolt 5 steht in dem Fall. Und was mir sofort aufgefallen ist, die Designsprache ist gleich geblieben, aber sie sind von Orange auf Blau gewechselt, zumindest in dem Thunderbolt 5 Bereich. Ich hoffe, sie werden trotzdem dieses ikonische Orange weiterhin in der Produktpalette lassen. Hoffen wir es mal. Das Ding gibt es in 2 und 4 Terabyte, 429 Euro in der 2 Terabyte und irgendwas um die 800 in der 4 Terabyte Version. Testmuster sind unterwegs zu mir. Zumindest ein Testmuster ist unterwegs. Ich werde das Ding natürlich ausgiebig testen. Wird ein bisschen komplizierter, weil das Ding muss ich dann mit in die Uni schleppen, weil zu Hause habe ich leider kein Thunderbolt 5 Gerät. Ja, schade eigentlich. Noch nicht. Das zweite Produkt, was mir aufgefallen ist, liegt auch daran, weil ich das kleinere Produkt seit einem Jahr im Einsatz habe. Das ist ein Schreibtischnetzteil oder Desktop-Netzteil. Man muss es klar dazu sagen, weil das ist nicht nach meiner Meinung nicht ein Netzteil, was man den ganzen Tag mit im Rucksack umherschleppen kann oder sollte. Und das ist auch nicht so konzipiert. Ich habe das kleinere Modell im Einsatz, weil bisher gab es kein größeres, nämlich das 300-Watt-Netzteil. Das habe ich auch schon mal ausgiebig besprochen. Und da gibt es jetzt eine Produkterweiterung, nämlich das Nextcode 500. Und das hat logischerweise 500 Watt, ist ein Netzteil für den Schreibtisch. Preis ist noch nicht bekannt, Markteinführung im März und das Ding wiegt halt auch 1,8 Kilo und das ist natürlich auch kein Ding für unterwegs. Aber dieses 300 Watt Netzteil ist ein wahnsinnig schönes Netzteil, weil ich habe auf dem Schreibtisch halt keine anderen Netzteile mehr rumfliegen, kann ich ein MacBook anschließen, kann sonst was anschließen und habe da so ein schönes kleines Netzteil, was sich in der Ecke meines Schreibtischs befindet. Ich hoffe, dass ich dann auch bemustert werde mit dem 500er. So, das nächste Produkt, das hat ja für extrem viel Aufsehen gesorgt in der Mac-Szene. Und da musste ich dann doch mal, da komme ich aber gleich nochmal zu, meinen Pressekontakt bei LG aktivieren und mal nachfragen, was dann da so hintersteckt. Spoiler, der konnte mir auch nicht mehr sagen, als das, was in der Presse steht. Es geht um das LG 6K Ultrafine Display.
Das und ist nice.
Das ist nice und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Bild, was die Frontansicht zeigt und das Profil. Und da dachte ich, es war so im Halbschlaf, mitten in der Nacht, boah geil, Apple hat jetzt ein neues Display rausgebracht.
Ja, und stellst du auf der CES vor, ja genau.
Ich habe diese CES-Überschrift nicht gesehen und ich war schon, und wo ich dann die Profilansicht gesehen habe, ich war schon völlig angefixt und auf einmal ganz hellwach und ich bin nachts um 4 aufgewacht und hatte da so eine biologische Pause eingelegt sozusagen und dann bin ich halt ans Handy, hab nochmal auf den RSS-Reader geguckt und da kam halt die Nachricht rein und da war ich dann auch so hellwach. Es war aber leider in Anführungsstrichen nur ein LG-Display. Man geht davon aus, dass es 32 Zoll groß sein wird. Die Zollgröße hat selbst LG noch nicht einmal genannt, aber von der Bezeichnung her kann man es ableiten. 32U99OA. Zumindest geht man davon aus, dass es 32 Zoll groß sein wird. Thunderbolt 5, das hat LG genannt. Nano IPS Black Panel soll es haben. Das Konkurrenzprodukt, sage ich jetzt mal, was das Gerät adressiert, ist ja das Pro Display XDR. Das sitzt ja auf Mini-LEDs und man muss dann halt auch wirklich sehen, wie gut diese Nano-IPS-Black-Panels dann letztendlich sind. Sie bewerben es als wahnsinnig farbtreu oder farbgetreue Darstellungen etc. Also das wird halt schon sehr stark beworben, das Ganze. Und sie adressieren auch wirklich den Pro Display XDR-Kunden. Was man dazu sagen muss, das Pro Display XDR gibt es mittlerweile seit, glaube ich, knapp 5 Jahren. Und es ist ja auch logisch, wenn LG jetzt ein ganz neues Display rausbringt und was dieses Gerät adressiert oder als Konkurrenzprodukt adressiert, dass das natürlich moderner und besser sein müsste, weil die haben ja einen ganz anderen Entwicklungszeitraum dazwischen. So, das Gerät wurde aber nicht ausgestellt auf der CES. Das wurde im Rahmen der CES vorgestellt. Es war aber nicht auf der CES zu sehen. Das heißt, wir kennen das Gerät nur von der Frontalansicht und von der Seitenansicht.
Ich befürchte, dass bis auf den Fuß das wahrscheinlich irgendwie Kunststoff sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich gegen das XDR machen mit dem IPS.
Also der Fuß ist definitiv aus Aluminium. Das konnte mir ich komme noch gleich auf das Gespräch mit dem Pressekontakt. Das darf ich hier übrigens auch erwähnen. Ich habe mich da auch nochmal abgesichert. Also alles das, was er mir erzählt hat, das darf ich auch erzählen. Kommen wir aber gleich noch zu.
Wie gesagt, ich denke mal, der Rest wird wahrscheinlich eher so Kunststoff sein, was auf Metalloptik macht.
Ich vermute mal, dass der Fuß und auch die Halterung, die sieht ja frappierend ähnlich aus, diese Halterung wie die XDR-Halterung. Also das Profilbild ist wahnsinnig Apple-like. Und ich hoffe mal, dass die Rückseite nicht in Schwarz ist, sondern auch in Silber gehalten ist. Und oftmals ist es ja so, Produkte.
Sieht schwarz aus.
Ja, das ist das Problem. Oftmals ist es ja auch so, Produkte, die sich ähnlich im Apple-Kosmos bewegen, sind dann auf der letzten Meile oder den letzten Schliff, ist es dann doch nicht so Apple-like, wie man sich das halt vorstellt. Schön wäre es, wenn es ein Voll-Aluminium-Gehäuse wäre.
Ja, vielleicht ist es ja auch eins, aber...
Ja. Also das hat auch schon bei mir starke Begehrlichkeiten geweckt. Und das wäre auch ein Gerät, sofern die Rückseite aus Aluminium ist und in Silber ist, was ich mir durchaus auch auf den Schreibtisch stellen würde. Kommen wir mal zu den Preisspekulationen, die wirklich nur rein spekulativ sind. Weil Preise wurden noch nicht genannt. Das Gerät ist mehr oder weniger konkurrenzlos. Es gibt ganz wenige 6K-Displays am Markt. Es gibt von Dell welche. Die Ultra Sharp Serie von Dell. Aber da kostet so ein Produkt um die 2000 Euro von Dell. Hat dann allerdings keine Thunderbolt 5 Konnektivität und ist auch so ein Plastikbomber. Ich spekuliere mal, 2.500 bis 3.000 Euro wird das LG-Display kosten. Meine Spekulation. Wegen.
Was hat das bisherige 6er gekostet von LG?
Es gab keinen 6er, nur einen 5er.
Ach stimmt, das waren ja 5K. Stimmt. Mhm.
Habe ich im Einsatz. Aber auch nur 27 Zoll.
Hm, ja, 27, 28, ja, ist wurscht, aber
stimmt. War auch nur ein Plastikbomber.
Das war 5K. Hm. Ja, genau, es war ein Plastikbomber und wie gesagt war ja...
Also Standfuß stimmt, ist massiv, ist richtig wertig aus Alu, keine Frage, aber der Rest ist Plastik. Hm. Wahnsinnig schönes Display, das ist wahrscheinlich auch das Display, was in den iMacs drin steckt, in den 5K iMacs drin steckte oder auch im Studio-Display drin steckt, aber es ist von der Darreichungsform ein Plastikbomber, machen wir uns nichts vor. Und das lag damals, glaube ich, bei 1499... 27 Zoll, ja, 1499.
Ja, okay, ja, also um die 2 müsste das wahrscheinlich, oder wird das, denke ich mal, zur Einführung auf jeden Fall liegen.
Also ich sollte tippe zwischen 2,5.
Aluminium sein, dann entsprechend mehr, ja.
Ich tippe zwischen 2,5 und 3.000. Meine Meinung. Weil Thunderbolt 5 Displays gibt es noch kein einziges am Markt. Das ist das erste, wäre das erste Display. Kommt natürlich darauf an, wie lange sie sich Zeit lassen mit der Markteinführung. Und das weiß man ja auch noch nicht. Man munkelt August. Das ist aber noch lange hin. Ne? So, und jetzt zu dem Telefonat mit LG. Wie gesagt, weil das Gerät für so viel Aufsehen gesorgt hat, wollte ich dann mal meinen ehemaligen oder meinen aktuellen Pressekontakt aktivieren. Wozu macht man ja denn die ganze Scheiße, wenn man keine vernünftigen Kontakte hat, die man noch nutzen kann? Zumindest sagte er mir, er weiß auch nicht mehr, als was die in den Staaten da abgezogen haben, in Anführungsstrichen. Und er vermutet, sie haben das Display deswegen so schnell vorgestellt, weil sie den CES-Innovationspreis abstauben wollten. Den haben sie auch bekommen. Das Gerät hat den CES-Innovationspreis bekommen und deswegen haben sie so Gas gegeben mit der Produktpräsentation. Und er geht davon aus, dass es auch noch keine großartigen Vorserienmodelle gibt, die man präsentieren kann, sonst hätten sie es getan. Das ist seine Vermutung, weil er weiß auch nicht mehr als aus der Presse.
Ja, das interessant war's. Wäre halt so die sonstige technische Ausstattung gewesen. Ja.
Ja. Ob das Ding noch HDMI-Anschlüsse hat, ob es nur Thunderbolt-Anschlüsse hat. Diese 120 Hertz, die wurden auch nur abgeleitet. Man weiß nicht, ob das Gerät 120 Hertz hat. Das wurde auch nur interpretiert, hat LG auch nicht bekannt gegeben. Keine Ahnung. Man kann davon ausgehen, dass es 120 Hertz hat, aber ich glaube nicht, dass das auch wirklich im Moment definitiv feststeht. Es wurden halt nur diese Eckdaten kommuniziert. Gut, aber man sieht mal, wie viele,
das ist halt die Frage.
Wie die Begehrlichkeiten sind nach einem Produkt, was sich auch vom Design in diese Apple-Welt mit eingliedert. Ne? Ich habe nichts anderes gelesen in der Apple-Szene an dem Tag danach. Also das wurde durch jeden Block getrieben. Überall sah man dieses Display.
Ja, aber die Frage ist halt, wie viel kriegst du in der 6K-Auflösung dann über den USB-Anschluss.
Über Thunderbolt 5 kriegst du einiges durch.
Da kriegst du auch 8K, ne? Aber ich weiß halt nicht, mit welcher Bildfrequenz dann. Das ist halt die Frage.
Also 6K.
Gerade wenn, ja. wenn du sagst, du willst halt mehrere Displays in der.
Das Pro-Display XDR hat ja noch nur 90. Ne? Und ist ja auch 6K. Aber das war vor 5 Jahren. Man weiß ja jetzt nicht, was im Moment möglich ist. Und das hat ja dann
wieder Thunderbolt 5.
4, das genau. Halt ja, genau. Das neue ist 5. Nee, genau. Nee,
das, ja. Das da ist halt
alte war 4.
Display Specs, ja.
Genau. Und deswegen müsste es eigentlich 120 Hertz können. Aber das ist, wie gesagt, nur eine reine Spekulation vom Markt gewesen. Diese 120 Hertz sind nicht offiziell rausgegeben worden.
Ja. Also Thunderbolt 5 kann bis zu 3, 4K in 144 Hertz.
Okay, dann sollte das ja kein Problem sein.
Und kann Dual 6K Displays, aber hier steht nicht dabei, wie viel Hertz dann.
Ja, und ich meine, das Produkt wird fallen oder steigen.
Dual, hier, Dual 8K 60 Hertz.
6, 8K-Dual. Na gut, dann sollte es aber mit Single und 6K 120 Hertz ja möglich sein.
Das ist die Geschwindigkeit. Triple 4K 144, genau, und Dual 8K 60. Also könnte das,
denn sollte mal,
Single 120 auf jeden
möglich
Fall.
Möglich sein, ja. Gut, aber das, wie gesagt, das haben die Leute hineininterpretiert.
Aber Triple 4K 144. Holla die Waldfee.
Naja, es wurde ja auch mittlerweile HDMI 2.2 verabschiedet, habe ich gelesen, aber ich habe nicht weiter den Artikel dazu durchgelesen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, was HDMI 2.2 kann.
Ja, wobei, wenn du mal guckst, aktueller DisplayPort 2.1 kann 4K 240 auf jeden Fall. Geht das nicht sogar schneller noch? Aber auf jeden Fall 4K 240 kann ein DisplayPort.
Haben die jetzt nicht auf der CS auch ein Display vorgestellt mit 500 Frames?
Das kann sein, weil ich wäre der Meinung, ich hätte irgendwas im Ohr mit 400, aber das.
Ja, okay. Das ist mir nur so über den Weg gelaufen.
Da ich das nicht annähernd mit meinem alten Gaming-PC hinbekommen habe, ist das nicht so mein Thema.
Ich wollte es eigentlich noch mit in die Sendung aufnehmen, weil wir heute so viel über Displays gesprochen haben, aber ich habe es dann vergessen. Ja, gut, aber. Das Gerät wird natürlich, ich sag mal, der Preis ist ja der Knackpunkt. Wie wird Ding am Markt platziert? Ne? Na gut, aber ich fand das Ding auch interessant und finde es noch interessant. Und wenn das Ding eine Aluminium-Rückseite hat, dann ist das schon auch ein Produkt, wo ich sagen kann, ja, das würde auf meinem Schreibtisch auch gut aussehen, auch wenn es kein Original-Apple-Produkt ist. Naja, gut, schauen wir mal.
Ja, wobei, du guckst ja nicht auf die Rückseite.
Mein Schreibtisch steht frei im Raum. Ich sehe den auch von der Rückseite, öfter als mir lieb ist. Na gut, dann.
Oh, ja, aber du liegst ganz gut. Ich sehe gerade hier ZDNet, schätzt auch zwischen 2.500 und 3.000 Dollar.
Ja, ein bisschen Ahnung habe ich ja auch von dem, was ich ja täglich mache. Gut. Kommen wir zum nächsten Produkt, wo ich auch meinen Kontakt zur Presse oder den Pressekontakt aktivieren musste, weil ich mich darüber so geärgert habe, wie viel Scheiße die Kollegen darüber über das Produkt berichtet haben. Du hast 5 Berichte gesehen, du hast 5 Reels gesehen auf Instagram von durchaus seriösen Kollegen und es waren 5 verschiedene Aussagen am Start. Und da dachte ich, Leute, ihr seid vor Ort auf der CES, warum fragt ihr nicht dort den Ansprechpartner am Stand? Ihr solltet doch dort auch vernünftige Kontakte haben. Gerade wenn ihr dort als Presse unterwegs seid, werdet ihr doch wahrscheinlich vernünftig behandelt. Gerade von Roborock, wo ich davon ausgehe, dass man vernünftig behandelt wird, weil Roborock ist ja auch ein Kooperationspartner von uns und unterstützt uns ja mittlerweile schon über ein Jahr lang und ich habe nur gute Erfahrungen mit der Presseabteilung gemacht. Aber es geht um den neuen Staubsaugerroboter, den Saros Z70. Auch eine neue Produktbezeichnungslinie sozusagen hat Roborock da eingeführt. Darüber kann man diskutieren, ob das jetzt so griffig ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das ist der erste Roboter, der Hindernisse aus dem Weg räumen kann.
Stimmt, das war der mit dem Sockenarm, ne?
Sockenarm kann man jetzt despektierlich sagen. Und da gab es ganz viele Berichte über das Gerät. Der eine sagt, das Ding kann 300 Gramm hochheben. Spoiler, 300 Gramm ist die richtige Zahl, habe ich nachgefragt bei Roborock. Der nächste hat gesagt, das Ding kann 2 Kilo heben. So viel wiegt der ganze Staubsauger nicht. Also der muss ja auch ein Gegengewicht haben. Dann soll man doch mal logisch denken. Also wie soll man 2 Kilo anheben können, wenn der Roboter oder das Gegengewicht viel leichter ist oder etwas leichter ist? Und das sieht so aus. Also der Roboterarm kann 300 Gramm heben. Halte ich persönlich für ein bisschen zu wenig, weil es wurden ja auch Dinge da adressiert, wie eine Sandale zum Beispiel, je nach Ausführung der Sandale oder auch je nach Schuhgröße, ne? Je größer der Schuh, je schwerer, glaube ich, dass 300 Gramm da schon eine steile These ist oder eine steile Ausnahme ist. Ne?
Oder du hast so einen Holzschuh.
Holland, ja, soll es geben. Ne? Oder in Dänemark gibt es ja diese Clocks, ne? Also, also von daher egal. Gut, also er soll 300 Gramm heben können. Und diese Produkte oder diese, wie nennen sie, diese Essentials, wie sagt man denn so schön? Diese Items, genau, Items sagt man doch, die man dort hat, die soll er dann an eine vordefinierte Stelle bringen. Das muss man vorher dem Staubsauger erklären. Hier ist deine Kiste, hier ist der Ablageort. Dort bringst du sie dann hin und legst sie ab. Das ist ja alles ganz toll. Und im Moment kann er aktuell, da gab es nämlich auch die verschiedensten Zahlen, 5 Produkte erkennen oder 5 verschiedene Items erkennen. Socken, da war die benannte Sandale etc. Das steigert sich dann über Software, über Updates, dann im Laufe der Zeit auf 50. Und die finale Zahl, die am Ende erreicht werden soll, laut Aussage Roborg, ist 300 Items, die erkannt werden sollen. Und das ist schon mal eine Hausnummer, wo man mit arbeiten kann. Selbst mit 50 Items kann man schon arbeiten. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ich weiß es nicht. In meiner Wohnung liegen nicht irgendwelche Socken rum. Ich habe meine Wohnung mittlerweile sehr staubsauger-roboterfreundlich gestaltet. Und ich weiß nicht, in welchen Messi-Häusern das Ding unterwegs ist, dass da irgendwelche Socken oder Sachen rumliegen. Wahrscheinlich, wo Kinder wohnen, da kann das möglich sein. Ja, okay. Kann man jetzt mal ein bisschen eingrenzen. Aber es ist eine Anfangstechnologie und ich denke mal, das wird sich auch wie viele andere Dinge im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn man sich die ersten Wischroboter anschaut, die haben ja auch noch ganz anders gewischt als die wir jetzt kennen. Da hat sich das ja weiterentwickelt mit Heißwasser, mit größeren Umdrehungszahlen, mit einer Heißwasserreinigung, also der Wischmops und so weiter. Da hat sich diese Technologie ja auch weiterentwickelt. Und mittlerweile hat ja Roborock da auch eine Erfahrung, grundlegende Funktionen einzuführen und ist ja auch Markenprimus und Marktprimus nach meiner Meinung. Und da bin ich gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Ja. Das ist ein schönes Produkt. 2000 Euro soll das Gerät dann ungefähr kosten. Er ist ein High-End-Produkt, wie die meisten Roborock-Produkte. Ne? Das ist halt so.
Das müsste mit dem Arm dann noch die Tiefkühlpizza in den Ofen schieben können und dann könnten wir über den Preis mal reden. Ne?
Also wenn er mir die Flasche Bier bringen könnte. Tja, ne? Mal schauen. Wir werden wahrscheinlich dann auch dieses Jahr noch einen Werbespot hören bei uns im Podcast mit dem Produkt und ein ausführliches Review. So viel kann ich schon spoilern.
Wow,
weil die Kooperation wird weitergehen mit Roborock. Das konnte ich nochmal abklären. Ja, das dazu. Und was mir so eingefallen ist, wo ich lange über Roborock nachgedacht habe, der deutsche Staubsauger-Roboter-Markt ist ja auch fast am Ende. Vorwerk hat ja in dem Markt niemals richtig sich etablieren können. Den Markt haben wir auch komplett anderen überlassen. Ja. Schade eigentlich.
Ja, mein Gott, irgendwie geht's oder zieht sich das wie so ein roter Faden durch unsere Industrie.
Leider.
Was so diese ganzen Techniken betrifft, ja.
Obwohl es ja ganz viele Bereiche gibt, wie man so schön sagt, in der Technologiewelt, die Hidden Champions, die gar nicht so öffentlich bekannt sind, wo wir wirklich auch weltweit führend sind, aber was halt leider nicht die Masse so kennt. Ja. Glastechnologie sind wir sehr weit vorne.
Es geht mal wieder darum, dass irgendeine Firma an, keine Ahnung, verkauft werden soll. Ja, jetzt war ja auch gerade wieder Berichte hier, dass die Chinesen ein deutsches Werk kaufen wollen, wo dann die Bundesregierung sich jetzt auch wieder eingeschaltet hat. Wir hatten vor Jahren die Diskussion, als Tesla hier in Deutschland auf Shoppingtour war, bei Autozulieferern oder bei einem Autozulieferer. Ja, wo es dann auch die Befürchtungen gab, dass der nur noch exklusiv für Tesla fertigen wird. Und da kriegt man sowas mal mit, ja. Aber ansonsten hörst du da eigentlich relativ wenig, ja. Genauso auch was jetzt hier Halbleitertechnik und sowas betrifft, ja, gerade hier in dem Bereich mit den Maschinen, die halt in der Produktion oder in der Vorproduktion benötigt werden, da gibt es ja auch deutsche Hersteller. Du hast eben schon Optik angesprochen, ja. Da sind ja auch, das ist ja nicht nur Zeiss oder so, die da aktiv sind, da gibt es ein paar andere, was heißt ein paar, da gibt es noch, noch einen anderen oder zwei andere Hersteller, die da in dem Bereich tätig sind, ja. Aber ja, die sind halt jetzt nicht so mit Marken direkt im Consumer.
Ja, aber tätig. Auch Glastechnologie beziehungsweise auch Gebäudeverglasung, Stichwort der ganze Apple Park oder ein Großteil des Apple Parks, gerade was die gebogenen Elemente beanlangt, das kommt aus deutschen Landen. Ja.
Die Technologie. Gab's da nicht auch irgendwie diesen oder Schreibtische, wo sie damals doch auch irgendwie müssen die da oder
ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die ganzen Apple-Schreibtische oder die ganzen Produkte, die in der Verkaufsfläche stehen, die waren zumindest auf jeden Fall in Deutschland auch Produkte, die aus Deutschland gekommen sind. Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass die international von einem deutschen Tischler gefertigt werden. Das weiß ich nicht, ob das so ist, aber es war mal so, dass fast weltweit die ganzen Schreibtische aus Deutschland gekommen sind. Oder die Tische im Allgemeinen sind ja keine Schreibtische, die Präsentationstische. Ne? Mhm. Weil sie halt präzise sind. Und Präzision ist ja in Amerika nicht in allen Bereichen so weit verbreitet, sagen wir es mal so. Das können die noch nicht so richtig.
Demnächst.
Demnächst, ja.
Demnächst.
Ich hatte mal Kontakt mit einer Firma, die, wo du gerade gesagt hast, die Optiken produzieren. In Göttingen hatten wir auch mal ein großes Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ob die noch so existieren. Spindel und Heuer. Die waren auch recht weit im optischen Bereich. Und das war mal ein Kunde von mir. Und da war auch ein Amerikaner, der dort Praktikum gemacht hat. Und der sagte dann so frei übersetzt, naja, für Amerikaner sind Glasböden schon High-End-Optiken. Also Flaschenböden High-End-Optiken. Mm. Ja, lang ist her, das war 95, 96, das hat sich natürlich auch geändert, keine Frage, aber zur damaligen Zeit hatten die hatten wir wohl schweren Nachholbedarf. Gut, dann lass uns zum letzten CS-Produkt kommen, was mir positiv aufgefallen ist, in Anführungsstrichen positiv, wäre nichts für mich, aber da kommen wir gleich noch zu. Das Lenovo ThinkBook Plus Gen 6. Tja, 14 Zoll im nicht ausgefahrenen Zustand und 16,7 Zoll im ausgefahrenen Zustand. Per Knopfdruck zu aktivieren. Das heißt, wenn man das Produkt aufklappt oder das Laptop aufklappt, dann fährt es sich nicht automatisch aus, was ich sehr gut finde. Somit schont man den Mechanismus, weil man will ja nicht immer die volle Größe haben wahrscheinlich. Und man muss halt aktiv sich dafür entscheiden, Knopf drücken und das Gerät fährt sich aus. Und das ist auf so eine Rolle, man kann es sagen, es fährt sich von der Rolle aus und dann hat man halt 16,7 Zoll. Und wenn das Ding ausgefahren ist, sieht es schon etwas befremdlich aus, weil das Seitenverhältnis ist natürlich dann wahnsinnig hoch. Es sieht so schmal aus und es geht dann halt nach ganz oben, finde ich. Also es sieht irgendwie sehr merkwürdig aus im ausgefahrenen Zustand, oder? Wie findest du das? Jetzt ist er hat überlegt.
Ich bin noch da. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet. Ja, wie gesagt, das ist ja schon eine sehr interessante Technik. Wir haben das wie gesagt, in anderen Produkten auch schon gesehen. Das ist jetzt der erste Laptop, der mit der Technik halt wahrscheinlich jetzt auf den Markt kommt.
Ja, er kommt auf den Markt. Dieses Jahr.
Bestätigt. Genau. Ja. Ist halt die Frage, wann er kommt. Ja. Mir wäre es jetzt schon wieder für die Technik beziehungsweise den Preis zu wenig Bildschirm plus durch das, was halt mit dem Rollbahn sie da anbieten. Inwieweit es wirklich Mehrwert bringt bei der Arbeit, ist die andere Frage. Wenn du natürlich viel mit A4-Dokumenten irgendwie im Vollbild arbeiten willst, ja, am besten halt eins, okay, klar, mag vielleicht einen Vorteil geben, wenn du viel mit Dokumenten arbeitest. Du kannst auch wieder mal wahrscheinlich eine Palette oder so mehr auf den Bildschirm bringen, ja, und hast dann trotzdem noch deine Bearbeitungsfläche, okay. Die Frage ist halt, ist es wirklich, also in der Größe, ist es da wirklich mehr als ein Gimmick? Das ist halt die Frage, ja.
Ja, also ich vermute mal, sie sind deswegen nur auf so eine geringe Erweiterung gegangen wegen dem Gewicht. Also das Ding wiegt ja jetzt schon 1,7 Kilo und das hätte sich natürlich noch nach oben gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn da noch mehr Fläche noch möglich gewesen, oder wenn sie noch mehr Fläche hinzugewonnen hätten per Knopfdruck. Wie gesagt, das muss ja alles irgendwo hin und das bringt natürlich Gewicht mit sich. Und das Erscheinungsbild ist ja auch recht klobig im Verhältnis zu den anderen Geräten, die es am Markt gibt. Also das ist ja schon ein Gerät, was so ein bisschen grenzwertig ist in der Darreichungsform, also in der Design-Darreichungsform. Und je mehr Fläche, je schlimmer wäre das Design wahrscheinlich auch geworden. Also ich denke, das ist eine Gratwanderung aus dem Möglichen, was machbar ist und was auch an Gewicht noch zu vertreten ist. Weil 1,7 Kilo ist schon mal eine Hausnummer.
Ja.
Des Weiteren wurde angegeben, dass man das maximal bis zu 120.000 Mal aus- und einfahren kann. Da bin ich ja immer bei solchen Angaben, da drehen sich ja immer bei mir die roten Lichter im Kreis sozusagen. Und sowas ist dann für mich immer.
Ja, vor allem, die hast du wahrscheinlich im ersten Jahr schon komplett verballert, ja.
Es gab da eine schöne Szene bei den Simpsons, wo Homer Simpson im Krankenhaus liegt und da gab es ein elektrisch verstellbares Bett. Und da hat er dann, eine Szene lief dann eine Minute, hat er immer nur gesagt, Bettchen hoch, Bettchen runter, Bettchen hoch, Bettchen runter. Und jedes Mal, wenn ich solche Produkte sehe, wo dann so eine Angabe ist, dann sehe ich diese Homer Simpson Serie vor mir oder diese Szene vor mir.
Vor allem, wenn du so ein Ding hast und erstens mal willst du es ja wahrscheinlich mal zeigen oder du wirst ja auch drauf angesprochen.
Ja.
Und dann bist du das ständig am Hoch, also am Aus- und Einfahren.
Ja. Und persönlich.
Das macht die Sache ja auch nicht besser. Da kann es ja selbst passieren, wenn du das 30 Mal nacheinander machst, weil du da so begeistert von bist, dass es ja vielleicht die Lebenszeit ja auch nochmal reduziert, weil du das konstant halt machst.
Das Problem ist, was ich sehe, das habe ich schon mal in ähnlicher Form gesagt bei faltbaren Smartphones. Derjenige, der das Gerät gebraucht kauft, weiß nicht, hat er das Ding jetzt schon 110.000 Mal hoch und runter gefahren oder hat er das Ding nur 5.000 Mal hoch und runter gefahren? Ich würde mir so ein Produkt nicht gebraucht kaufen. Es sei denn, es gibt eine seriöse und valide Informationsquelle oder eine Messung, wie oft das Ding hoch und runter gefahren worden ist oder ein- und ausgefahren worden ist. Und gerade bei Lenovo-Produkten, also ThinkPads oder ThinkBooks oder wie sie alle heißen, die haben ja generell eine sehr hohe Refurbished-Rate oder die werden im Zweitmarkt, Drittmarkt sehr gut angenommen und verkauft. Weil die Geräte generell ja sehr robust sind. Aber mit diesem Mechanismus bin ich da sehr, sehr skeptisch. Also ich würde mir das Gerät niemals gebraucht kaufen. Und ich würde mir wahrscheinlich das Ding auch nicht neu kaufen, weil so eine Mechanik, da bin ich skeptisch. Ist so. Okay, also Öffnungswinkel auf 120 Grad begrenzt, das kommt noch dazu, 120 Hertz Display, Wiederholrate, nur zwei Anschlüsse plus Strom, also zweimal Thunderbolt 4 und das ist ein bisschen mager. Gut, irgendwo muss ja die restliche Technik hin, ne? Und das denke ich, müssen sie dann bei den Anschlüssen einsparen. Preis 3.500 US-Dollar. Ja.
Wie viel?
3.500 US-Dollar.
Hat mich jetzt. Ich hatte die drei eben nicht verstanden.
Also für 500 Dollar würde ich sagen, komm, teste ich mal. Ja, komm.
Genau.
Ne, mach ich.
Her damit.
Ja, aber die drei, ja, das muss ich jetzt nicht haben. Aber der Preis hat mich auch nicht verwundert. Und nee, ich finde es auch nicht komplett überzogen. Ich denke, das ist ein Produkt, was für die Business-Anwendung gedacht ist und da ist das okay. Interessant wird es dann, wie viel Euro das dann bei uns kosten wird, das Gerät.
Da entsprechend mehr.
Ich schätze 4.000.
Ja.
Ja, aber die wenigen Anschlüsse, naja. Kein Produkt für mich.
Hm.
Gut. Dann sind wir doch eigentlich...
Ich wollte dich noch zu Dell was fragen.
Da fragst du den Richtigen. Ich habe von Dell so viel Ahnung wie...
Nee, weil auf der CES haben sie ja auch ihre neuen Modelllinien ja vorgestellt.
Ach, die haben ja die umbenannt.
Genau, weil XPS oder generell Inspirion Plus und wie sie alle heißen, die sind ja tot. Ja,
Pro Max ja Zukunft, und Pro und...
Ja. Es wird Dell geben, Dell Pro, Dell Pro Max und dann jeweils noch Premium-Versionen. Also Dell Premium, Dell Pro Premium oder Dell Premium Pro oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es halt schwierig. Also ich finde es, also wie gesagt, an sich kannst du ja gegen die Namensgebung da nichts sagen. Vielleicht wird's. Ich hatte die Hoffnung, wie ich zuerst gehört habe, sie wollen es halt ein bisschen entschlacken, beziehungsweise Pro und Pro Max, habe ich gedacht, sie wollten da ein bisschen mehr Übersicht reinbringen. Gerade halt zu der ehemaligen Namensgebung mit XPS, weil da hattest du ja auch wieder ein paar Premium oder ein paar höherwertige Ausführungen mit drin und dann hattest du die Inspirion-Reihe noch. Und dann gab es die Inspirion Plus und bla bla bla.
XPS.
Also das halt, ja. Genau, dass sie das halt da ein bisschen übersicher machen wollen. Und ich so, Dell Pro, alle Dell Pro, Dell Pro Max. Klingt schon wieder so ein bisschen Apple-mäßig, aber ja, schwierig, aber irgendwie müssen sie es ja nennen. Und dann habe ich nur gelesen, und es gibt noch Premium. Und dann gibt es Dell Premium, Dell Pro Premium. Und dann habe ich mal versucht durchzusteigen, ob Premium dann auch wirklich... Und ich so, sorry, jetzt wird es schon wieder zu kompliziert.
Ich habe eine Tabelle gesehen, wo das alles aufgedröselt war.
Ja.
Kleine lustige Anekdote. Ich wusste das bis vor ein paar Tagen auch noch nicht. Und mittwochs ist ja immer so mein Unitag. Da gehe ich halt immer, ich wollte gerade sagen, da gehe ich halt immer anschaffen, da gehe ich arbeiten und habe da dann mal meine Dinge, die ich dort erledigen muss. Und wir haben halt in der Abteilung jemanden, also um das ganz, ganz grob aufzuklären, es gibt ja die Apple-Klientel in der Universität, dazu höre ich, der einen Großteil dessen betreut und halt auch noch ein paar andere Leute. Und dann gibt es den größeren Teil, und ich würde sagen, das sind fast mittlerweile nur noch 80%, wo die Dell-Rechner betreut werden. Und der Kollege, der da so ein bisschen hauptverantwortlich ist, der lief mir dann über den Weg. Und der guckte mich ganz groß an und wir haben ein relativ lockeres Verhältnis. Ich kenne den auch schon sehr, sehr lange. Und er sagte gleich zu mir, ja, halt die Klappe, ich weiß Bescheid, brauchst du mir jetzt nichts mit Namensnennungen zu erzählen. Ich wusste aber noch gar nicht Bescheid, was er meint. Er dachte, ich spiele jetzt darauf an, wegen Apple und MacBook Pro und Dings. Ich habe gesagt, wovon redest du denn? Und dann fing er dann an, mir da einen Vortrag zu hören. Ich habe gesagt, ja, mein Gott, das sehe ich relativ leidenschaftslos. Sollen sie sich doch an den Namen orientieren? Das ist ja nicht das Problem. Bloß, was ich halt merkwürdig fand, dass es dann sehr, sehr unübersichtlich wird bei der ganzen Geschichte.
Ja. Also die Idee war, denke ich mal, okay, ja, wenn du da dein auch das Branding oder das Wording halt entsprechend irgendwo straffen willst oder auch vom Namen her da dich auch entsprechend positionieren willst, wie gesagt, mit Pro Max, ist ja in Ordnung. Aber dann halt noch Premium zusätzlich plus egal was mit Plus, ist wurscht, ja. Aber wie gesagt, dann Premium noch, aber dann ist das Dell Premium nicht so Premium, weil du hast ja dann Dell Pro und die Premium-Version und oh, nicht so, Freunde.
Ja.
Das macht es doch wieder unnötig kompliziert.
Ja, und ich finde auch, dass diese ganzen alten Bezeichnungen, die es früher bei Dell gab, sehr griffig gewesen sind und sie haben sich schon sehr gut etabliert.
Gerade die XPS hatten sich ja hier
XPS 13, 15, genau. Und die haben
einen sehr guten Namen gemacht, ja.
Und die Inspirion und die Latitude oder wie das Ding ausgesprochen wird, das waren gute, etablierte Namensgebungen. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt so gedreht haben, keine Ahnung, was sie sich davon versprechen. Das müsste man mal Michael Dell selbst fragen. Aber er antwortet ja auf meine E-Mails nicht. Ja. Nee, keine Ahnung. Dell hat in den letzten Jahren so viel richtig gemacht, aber damit haben sie jetzt nach meiner Meinung wieder sehr viel falsch gemacht.
Ich denke mal, der Ansatz und die Idee war gar nicht schlecht, aber die Umsetzung, man muss halt jetzt mal abwarten, welche Geräte wirklich unter welchen Namen dann wie die nächsten oder jetzt dann danach auf den Markt kommen. Aber ich glaube nicht, dass es, ich befürchte, dass es eher sogar ins Gegenteil geht, dass es ein bisschen schwieriger wird, beziehungsweise am Anfang erstmal Verwirrung herrschen wird, was ist dann das, was ich früher unter, keine Ahnung, XPS, Inspiron oder so gekauft habe. Was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Pro? Ist es ein Premium? Welche Ausstattung kommt mit dem Pro im Vergleich zum Pro Premium? Ja, oder doch zum Pro Max? Mhm. Und ist die Premium-Version dann wirklich die Premium-Version oder ist dann der Pro oder der Pro Max dann doch die bessere Wahl oder die höhere Ausstattung? Das, wie gesagt, muss ich jetzt mal finden. Aber es ist halt schade drum, weil, wie gesagt, gerade XPS, ja, du hast es eben auch schon angesprochen mit den 13ern, da wusstest du im Prinzip, also wenn du dich halt dafür interessiert hast, ja, mit den verschiedenen Modellen etc., was du oder was es ist, beziehungsweise auch wie die oder wie gut die Geräte halt sind, ja, weil mit dem, das waren ja keine schlechten Geräte. Ja.
Oh nein, das XPS 13, Wahnsinnsgerät. Ja.
Ja. Und ja, deswegen mal gucken, was die Namensänderung da wirklich dann bedeutet. Ja, ich fand es halt nur interessant, weil, wie gesagt, du hörst dann Dell, Dell Pro, Dell Pro Max. Wie gesagt, klingt halt sehr Apple-like, muss aber ja nichts Böses heißen oder bedeuten. Und dann fingen sie an nochmal mit dem Premium-Zusatz und ich so, oh, Freunde.
Ja.
Spätestens da habt ihr es euch schon wieder irgendwo unnötig kompliziert gemacht.
Ja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber gut.
Egal, auf jeden Fall so viel dazu.
Man wird sehen, wie sich der Markt oder wie der Markt das annimmt. Ja. Und das ist ja gerade bei Dell nicht unerheblich, auch gerade im Firmenumfeld, wie gut das Ganze angenommen wird und wie gut die verantwortlichen Administratoren das dann oder die Einkäufer das auch umsetzen und annehmen können. Weil Dell ist ja wahnsinnig stark im Businessbereich. Das ist, glaube ich, auch der viel größere Bereich als der Endkundenbereich, ist meine Wahrnehmung. Und da sind sie ja auch von dem Wohlwollen der Kunden oder ja darauf angewiesen, wie wohlwollend die Kunden das annehmen. Schauen wir mal. Ach,
ich habe mir eben noch mal eine Grafik aufgerufen, weil du gesagt hast, da gibt es diese Übersicht. Es gibt ja auch noch Base. Dell Base plus Premium. Oh, um Gottes Willen.
Ja.
Das Base hatte ich ganz verdrängt.
Und ich sage dir, sobald dort sehr viele große, ich rede jetzt wirklich von großen Unternehmen, dort Druck machen, dass es da große Probleme gibt im Einkauf oder in der Zuordnung der Produkte, wird Dell sich das schnell überlegen und schnell eine andere Lösung finden. Davon bin ich überzeugt. Man sollte
Dell
nicht.
Dell Pro Max Base.
Ja.
What the fuck?
Weil man sollte nicht unterschätzen, was große Enterprise-Kunden dafür eine Macht haben.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Nee, aber ein Dell Pro Max Base.
Und das Base passt ja schon gar nicht mehr irgendwie dazu, weil Base ist ja, also, naja, gut.
Und dann hast du noch den Plus und Premium, Dell Pro Max.
Gab es nicht auch noch Ultra oder habe ich das verwechselt?
Nee, also auf der Grafik, die ich jetzt hier habe, ist kein Ultra mit drauf.
Ja.
Würde mich aber auch nicht wundern, ja. Aber, Freunde, nee, die haben sich da echt keinen Gefallen damit getan.
Die armen Mitarbeiter in der Verkaufsberatung am Telefon, die jetzt darauf geschult werden.
Ja, vor allem, du musst ja dann mal Dell Pro Plus, Dell Pro Max Base. komm, hör auf. Es reicht.
Ja.
Es reicht.
Aber wenn man sich das große Portfolio von Lenovo anschaut, was es dort alles gibt und was es da für Abarten und Variationen gibt, das ist genauso komplex. Ja. Ne? Weil wir nehmen immer nur die Produkte wahr, die durch die Medien getrieben werden, aber die haben ja noch eine ganz große Anzahl an Brot- und Butterprodukten und in den verschiedensten Variationen am Start. Das ist genauso komplex. Ne? Das ist so. Ja. es gibt für verschiedene Länder auch verschiedene Ausführungen und Lokalisierungen, also gerade bei Lenovo, wahnsinnig komplex. Naja, egal. Selbst das Portfolio bei Apple ist komplexer geworden.
Ja, da haben wir ja auch schon gesagt.
Genau.
Da wäre vielleicht auch mal so ein bisschen Aufräumen angedacht. Aber
ich bin gespannt, ob wenn irgendwann Tim Cook nicht mehr CEO ist, ob der nächste dann etwas mehr Klarheit in das Portfolio bringt, so à la Steve Jobs, wo er damals ja auch wirklich aufgeräumt hat und mal richtig durchgekehrt hat. Bin ich gespannt. Schauen wir mal.
Ja, ich finde eigentlich so mit beim iPad müsste definitiv aufgeräumt werden. Gerade was halt, wir hatten es letzte oder das vorletzte Mal auch schon angesprochen, so Stift-Support etc. betrifft. Beziehungsweise auch was halt so Update-Zyklus beziehungsweise auch die Ausstattung gerade beim Mini etc. betrifft, ja, dass man da, dass man entsprechend aufräumt. Ansonsten, klar, wir sprechen es jedes Mal an, ja, der große iMac. Ist er jetzt tot oder nicht? Ja, wird es nochmal 5 Jahre dauern, bis was kommt, oder ist er wirklich tot? Ja. Dann, wo geht die Reise halt mit dem Studio hin? Das ist halt die Frage, ja, nach wie vor M2, ja, was, ja, das ist halt das Thema, ja, das, klar, das kann man alles unter diesem Aufräumen beziehungsweise auch glatt ziehen oder straffen noch sehen, ja, aber ja.
Ja, genau, wie viele Produkte längst überfällig sind. Pro Display XDR gibt es 5 Jahre lang, das ist jetzt überfällig. Was wird kommen, etc.? Studio-Display gibt es auch schon relativ lange mittlerweile.
Ja. Ja, und dann kriegst du so eine Ankündigung von LG. Also hat es jetzt Apple doch wieder ausgesourced? Ja, oder?
Habe ich zuerst gedacht, ach so, vielleicht kriegen wir jetzt in den nächsten Tagen die Bekanntgabe, dass so nach dem Motto, kauf doch bei LG. Hatten wir ja schon mal das Ganze.
Ja.
Und da haben sie ja nun wirklich optisch ein sehr unattraktives Display empfohlen. Jetzt könnte man sagen, naja, okay, das würde jetzt eher ins Bild passen. Naja. Egal, wir müssen das so verarbeiten, so wie wir das hingesetzt bekommen. Ja, ist so. Ja. Willst du machen? Genau wie ich mir ein ultraportables MacBook wünsche. Also wie das MacBook 12 Zoll, was es ja mal gab. Das fehlt mir irgendwo. Noch leichter, noch kompakter als ein MacBook Air. Ja, gibt's auch nicht. Und spätestens dann, wenn Apple 5G reinbringen sollte, dann würde so ein Produkt noch interessanter werden. Ja, wird's auch nicht geben, so ein Produkt. Naja, ja, egal.
Wobei der Abstand zwischen 12 und 13 bzw. 14 ist dann auch nicht mehr so die Welt.
Ja, man, sollen sie einen 11 Zoll rausbringen, meinetwegen? Hatten wir ja auch.
Also wenn du wirklich dann in die 11 Zoll Rahmenlosrichtung gehst, das könnte wirklich ein sehr schönes, kleines, kompaktes Gerät werden. Ja.
Auf jeden Fall. Lüfterlos, 5G drin, lange Akkulaufzeit, super portabel, das wäre ein super
dann
schönes
Produkt. Dann hörst du wahrscheinlich so Sachen wie, dann kauf dir doch ein iPad. Ja,
ja, aber da habe ich ja kein richtiges Betriebssystem drauf.
Genau. Ja, du hast kein macOS drauf.
Ich neige doch zu polemischen Aussagen, meine Güte. Ja. Ich habe heute einen Apple-Podcast gehört, der alten Schule, hätte ich bald gesagt, oder auch wo alte Recken am Mikrofon gesessen haben. Und da haben sie auch gesagt, naja, wenn ich arbeiten will, dann nehme ich ein MacBook, aber doch kein iPad. Ich dachte, ja, Leute, mein Reden. Mein Reden. So ist das. Okay. Dann lass uns doch das Ding für heute dicht machen.
Jupp, können wir.
Dann haben wir auch ungefähr deine Zeitvorstellung erreicht. Und die haben wir schon überschritten, ne?
Da, ja. Die 30 Sekunden.
Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Ja, genau, bis dann.
Jo, tschüss.